Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go!
Was geht, Basketball-Fan? Und damit mal wieder herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Auf ein Court, eurem Basketball-Podcast. Und ihr merkt schon, irgendwie ist die Rollenverteilung heute ein bisschen anders, denn heute ist alles ein bisschen anders. Aber eine Sache bleibt natürlich trotzdem gleich. Denn natürlich werde ich das hier nicht allein aufnehmen, sondern hab den besten Tobi wieder in der Leitung. Grüß dich, Tobi.
Hallo.
Ja, heute ist vieles anders als sonst. Woran liegt das denn eigentlich? Hol doch die Zuschauer mal ein bisschen ab.
Ja, heute ist ein Tag, den kann ich schwer greifen irgendwie. Ich war sehr down, mittlerweile geht's wieder. Aber der Grund, warum ich echt gar nicht mal gerade so weiß, wie ich mich fühlen soll, der liegt beim König Fußball, bei meinem Lieblingsverein Werder Bremen, denn wir sind heute abgestiegen, war der letzte Bundesligaspieltag, wir hatten es in der eigenen Hand, standen auf dem Relegationsplatz und ja, haben es ordentlich vergeigt und müssen jetzt den Gang in die zweite Liga antreten und so ganz realisiert habe ich es immer noch nicht, aber der Schock sitzt natürlich trotzdem tief und deswegen war ich heute den Tag über ganz schön down und weiß immer noch nicht so ganz, was mit mir anzufangen ist. Und ich glaube, so richtig realisieren werde ich das auch erst in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten. Aber darum soll es heute primär nicht gehen, denn wir wollen über Basketball reden. Denn eigentlich geht es ja jetzt erst in die richtig heiße Phase in der NBA. Und Gott sei Dank fand heute auch dann noch Playoff-Basketball statt, denn das hat meine Laune dann doch nochmal deutlich nach oben gezogen. Und ja, genau. Es geht in die Playoffs, es geht in die heiße Phase der Saison und darüber reden wir heute. Und genau, da kannst du ja, denke ich mal, den Zuschauern vortragen, über was wir genau alles sprechen werden.
Ja, genau. Heute steht unsere Playoff-Preview an. Wir werden über die einzelnen Matchups in der ersten Runde sprechen, sowohl im Osten als auch im Westen. Und dann auch schon mal jeweils einen Tipp abgeben, was wir vermuten, wie die Serie ausgeht. Jetzt ist es so, dass wir bereits zwei Partien gesehen haben, nämlich die Bucks gegen die Heat und auch die Mavs gegen die Clippers. Und gerade bei der letzten Begegnung denke ich dann doch, dass deine Laune dann noch ein bisschen gestiegen sein sollte.
Schon.
Aber ja, ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an, nämlich in der Eastern Conference mit dem Matchup 1 gegen 8, die Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards. Ja, die Wizards, ja, das Team, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wenn es um dann tatsächlich die Playoffs geht. Man hat dort in den letzten Wochen nochmal ordentlich aufs Gaspedal getreten, hat sich dann auch im Play-In durchgesetzt und hat somit dann den 8. Seed für sich jetzt in Anspruch genommen. Und man trifft auf das beste Team im Osten, die Philadelphia 76ers, die jetzt in dieser Saison gerade mit der Verpflichtung von Doc Rivers als Coach dann doch endlich mal ihr Potenzial aufs Parkett bringen. Man hat mit Ben Simmons und Embiid zwei Spieler dann im Team gehabt, die ja beide Potenzial hätten für den Defensive Player of the Year Award. Allgemein die 76ers mit der zweitbesten Defense in der Liga. Und ja, da würde ich doch mal direkt dich fragen, nach diesem Höhenflug jetzt der Wizards, kannst du dir vorstellen, dass die auch nur ansatzweise Land sehen gegen die Philadelphia 76ers?
Nein. Also den Lauf der Wizards wirklich in allen Ehren, haben da wirklich nochmal ein sehr, sehr starkes Comeback hingelegt, was ja nur die wenigsten wahrscheinlich nach dem Saisonstart erwartet hätten, waren ja auch wirklich ein Team, was unfassbar gebeutelt von ja, Verletzungen, von Covid war. Und es gibt, glaube ich, irgendwie so ein Stat, dass sie irgendwann im Laufe der Saison eine 0,6% Chance hatten, die Playoffs zu erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt genau das war.
Ich glaube, das war sogar noch Anfang April, also noch gar nicht so lange her.
Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich crazy Stat, dass sie es jetzt dann noch geschafft haben. Halt, wie gesagt, übers Play-In da reingekommen, haben erst noch gegen die Celtics verloren, aber haben dann im zweiten Spiel um den 8. Platz die Pacers absolut aus der Halle geschossen. Und ja, wenn man das natürlich auch anhand der Personalsituation festmachen will, dann muss man wirklich bei den Wizards einfach sagen, dann sind es die beiden Superstars, die hier für den Aufschwung gesorgt haben. Zum einen natürlich Russell Westbrook, der ja innerhalb der letzten Wochen einfach Zahlen wieder auflegt, was einfach der Wahnsinn ist. Ich meine, wir sind ja mittlerweile das Triple-Double von ihm gewöhnt, aber ja, einfach auch, wie effektiv er jetzt seitdem ist und wirklich auch sein Team zu den Siegen führt. Das war tatsächlich ja in der jüngeren Vergangenheit nicht immer unbedingt so gegeben. Deswegen Westbrook ja auch immer jemand, der für seine Spielweise gerne mal kritisiert worden ist, beziehungsweise ja einfach wurde bemängelt, dass es nichts bringt. Also und dann halt immer mit Stat-Padding und weiß was ich. Also wir haben es alle schon gehört. Aber ja, irgendwie trotzdem schafft er es, dieses Team anzuführen. Und dazu hat er halt mit Bradley Beal den zweitbesten Scorer der vergangenen Regular Season an seiner Seite, der auch einfach ja, im Schnitt 31 Punkte auflegt. Und ich finde, die beiden ergänzen sich auch ziemlich gut. Und ja, die Wizards auf jeden Fall hier nochmal einen starken Lauf hingelegt, haben es in die Playoffs geschafft. Und ja, haben jetzt natürlich das Vergnügen, gegen Philly anzutreten, gegen die Erstplatzierten in der Regular Season. Und das ist natürlich eh immer so ein Ding dann als Matchup. Erster gegen Achter ist natürlich immer wirklich sehr schwer. Du hast natürlich vor allem bei Philly dann auch einfach ja, elitäres Defensivteam. Du hast Simmons und Embiid schon angesprochen, aber auch wenn du nochmal so in eine Reihe weiter nach hinten guckst, hast du da noch so Matisse Thybulle dabei. Und von daher, boah, das ist wirklich, also von dem reinen Spielermaterial sind die Sixers da definitiv überlegen. Und deswegen sollte es da in der Serie eigentlich auch wirklich kaum Spannung aufkommen. Aber ja, freut mich auf jeden Fall trotzdem, die Wizards nochmal in Action zu sehen. Und wer weiß, ob Westbrook und Beal vielleicht nochmal einen Gang höher legen können, in zumindest ein oder zwei Spielen.
Ja, da muss ich aber schon sagen, dass ich das gar nicht mal kommen sehe. Ja, du hast jetzt auch Matisse Thybulle nochmal angesprochen. Klar, was die 76ers in der Defense aufs Parkett bringen können, das ja, sucht in der Liga schon irgendwo ihresgleichen. Dazu würde ich auch nochmal Tobias Harris erwähnen wollen, der in meinen Augen jetzt unter Doc Rivers seine wahrscheinlich bisher beste Defense-Saison spielt seiner Karriere. Oder kann man zumindest einen Case für machen. Der war ja sowieso immer quasi der dritte Star, wenn man so will, neben den beiden anderen, aber hat eben nie an seinen Leistungen von seinen Zeiten aus den Clippers oder den Pistons wirklich ja, anschließen können. Dennoch hat Doc Rivers das jetzt geschafft, dass er sich auch so integriert hat, dass er vernünftig in diesem Team funktioniert. Und er ist für mich auch so ein bisschen das Sinnbild dafür, dass die Sixers jetzt den Umschwung geschafft haben und tatsächlich sogar an die Eins gegangen sind. Ja, das Team ist sowohl von der Starting Five her klar überlegen, als auch von der Bank würde ich sie dann doch besser sehen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, zweitbestes Defensiv-Rating, 13-bestes Offensive-Rating. Offense überzeugt einen jetzt vielleicht nicht so krass, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass ein Embiid viele Spiele verpasst hat, der ja der Topscorer dieser Mannschaft ist. Bei den Wizards Defensiv-Rating 20. Offensiv-Rating Platz 18. Aber das ist jetzt, wenn man sich nur das anguckt, jetzt nicht das Team, was man zwingend in den Playoffs erwarten würde. Und man muss ja das auch so sehen, dass sie tatsächlich erst auf der letzten Rille dann tatsächlich den Weg noch zum 8. Seed gefunden haben. Deshalb sehe ich die 76ers da deutlich besser. Und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was dein Tipp ist, aber ich gehe da tatsächlich sogar mit einem Sweep von Philly und sage, sie rocken das Ding 4-0.
Ja, generell vielleicht kann man noch kurz vorab sagen, also ja, wir tippen wir jeweils auch zu jeder Serie immer, in wie vielen Spielen wir sie ausgehen sehen und für wen es natürlich ausschlägt. Und müssen wir mal gucken, wie wir das dann ja, über die Playoffs insgesamt machen, ob wir dann das irgendwie nachher nochmal zusammenrechnen und dann irgendwie ja einen Sieger oder so von uns dann ermitteln und wie wir das dann vielleicht nochmal lösen. Ich meine, wir könnten das natürlich auch ein bisschen da die Spannung erhöhen, vielleicht mal irgendwie noch einen kleinen ja, Wetteinsatz oder eine kleine Bestrafung dann für den Verlierer, je nachdem. Müssen wir uns nochmal vielleicht überlegen.
Kommst du jetzt, nachdem wir schon die Tipps gemacht haben, ist okay.
Ja, warum nicht? Ich meine, wir wissen ja noch nicht die Tipps für die anderen.
Oder? Ja, gut, aber also, ja, komm.
Ach, schön. Was spricht denn gegen ein bisschen Spannung?
Nix.
So, keine Ahnung. Mir würde es ja auch reichen, wenn du mir einfach eine Pizza oder so ausgeben würdest. Oder zwei Döner oder so. Irgendwie sowas. Egal. Du hast jetzt den Sweep vorhergesagt. Also 4-0 für die Sixers.
Yes.
Wäre ich fast auch verleitet gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, dass vielleicht Washington es schaffen wird, sich sogar ein Spiel da irgendwie zu stehlen bei X. Keine Ahnung, wirklich, wie gesagt, wenn Beal und Westbrook eine starke Nacht haben und vielleicht die Sixers mal ein bisschen rumprobieren wollen, vielleicht Embiid mal ein bisschen weniger Minuten oder so geben, kann ich mir schon vorstellen, dass die Wizards da so einen Sieg rausgrinden können. Von daher würde ich hier auf den Gentleman Sweep gehen, dass die Wizards ein Game gewinnen und aber ansonsten Philly da durchmarschiert. Deswegen sage ich Philly in 5.
Ja, ich denke, ein Sieg ist wirklich das allerhöchste der Gefühle für die Wizards. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Sixers wirklich versuchen, mit nur 8 oder höchstens 9 Spielen dann auch in die Conference Finals zu gehen, denn der Weg dahin könnte sehr einfach für sie sein. Denn man würde ja, wenn man da weiterkommt, auch auf den Sieger aus Knicks und Hawks treffen. Über die Serie werden wir später auch noch sprechen. Und da denke ich, wird man sogar gar nicht mal so unfassbar viel versuchen. Da wird man schon zusehen, dass man da möglichst nichts abgibt. Aber ja, werden wir sehen, wie die Serie dann ausgehen wird. Ich würde sagen, kommen wir direkt zur zweiten Serie. Ja. Und zwar gehen wir auf das Duell zwischen dem Second Seed, nämlich den Brooklyn Nets, und Platz 7, den Boston Celtics. Ja, bei den Celtics ist es ähnlich wie bei den Wizards. Man musste in dies dann doch unbeliebte Play-In, zumindest unbeliebt unter den Spielern. Und man hat sich da durchgesetzt gegen die Wizards, weshalb man auch dann Platz 7 aus der Regular Season behalten durfte. Jetzt haben die Celtics natürlich das große Problem, dass man Jaylen Brown verloren hat im Saisonendspurt. Den wahrscheinlich zweitwichtigsten Spieler im Team. Und ja, andererseits die Nets jetzt endlich mit voller Kapelle, mit Kyrie Irving, mit James Harden und Kevin Durant, dem vermutlich krassesten Superstar-Trio, was wir jemals gesehen haben in einem Team. Und die haben natürlich wiederum das Problem, dass jetzt die Nets in dieser Konstellation noch nicht wirklich viele Spiele zusammen absolviert haben. Dennoch würde ich jetzt mal sagen, dass die individuelle Klasse von denen so groß ist, dass man auch jetzt keine sonderlich großen Probleme mit den Boston Celtics haben sollte. Denn klar, die Nets sind ein Team, das wurde genauso zusammengestellt, weil man jetzt gewinnen will. Man will jetzt die Championship holen. Nach einer sehr langen Durststrecke, die über viele Jahre ging oder mehr oder weniger über das komplette letzte Jahrzehnt. Und ja, bei den Celtics galt eigentlich mehr oder weniger Ähnliches. Da wollte man jetzt auch endlich den großen Wurf landen, nachdem man in den letzten Jahren immer recht gut dabei war, aber nie den Schritt bis in die Finals gehen konnte. Und auch dieses Jahr wird das vermutlich wieder nicht funktionieren, da man einfach in der Kaderzusammenstellung nicht alles richtig gemacht hat, jetzt natürlich Jaylen Brown verloren hat. Und ja, da wird es natürlich schwierig, wenn dein wahrscheinlich bester Verteidiger fehlt gegen die beste Offense der Liga oder ich glaube sogar die Mannschaft mit dem besten Offensivrating aller Zeiten. Ja, da würde ich jetzt auch mal wieder direkt den Ball zu dir passen und dich fragen, was du so von dieser Serie hältst. Was kannst du dir vorstellen, was passieren wird?
Klarer Sweep für die Nets. Die werden da absolut 4-0 durchgehen. Ja, du hast die Punkte schon angesprochen. Es trifft einfach diese Truppe rund um ihre Superstars auf ein Celtics-Team, was wirklich, ja, eine Katastrophensaison erlebt hat. So ehrlich muss man sein. Also definitiv unter den Erwartungen performt haben, natürlich auch Probleme durch Covid und jetzt Verletzungen gehabt haben. Jetzt natürlich mit Jaylen Brown auch mal einen wichtigen Spieler verloren. Und ja, natürlich trotzdem haben sie es dann geschafft, haben das Play-In-Spiel gegen die Wizards dann doch noch relativ deutlich gewonnen. Da hätte ich ihnen tatsächlich sogar schon Probleme, ja, oder hätte gedacht, dass sie da Probleme haben werden. Aber dann, ja, kam eine sehr starke Performance von Jason Tatum mit 50 Punkten und auch Kemba mit 29 hat das, ja, die beiden haben ganz schön gecarried und haben dafür gesorgt, dass Boston, ja, zumindest dieses Play-In schnell erfolgreich gestalten konnte. Aber wenn ich dann sehe, dass sie halt jetzt gegen die Nets ran müssen und dann halt auch noch, wie gesagt, ohne Jaylen Brown, dann fällt es mir einfach schwer. Also wirklich, da sehe ich dann wirklich gar keine Chance, wie die sich da irgendwie ein Game sneaken wollen. Weil, wie gesagt, also wenn du jetzt hier das Spiel gegen die Wizards so als Maßstab nimmst, da haben 3 Spieler Double Digits gescored. Das eine war Tatum mit 50, Kemba mit 29 und der drittbeste Scorer war dann schon Tristan Thompson mit 12. Und wenn du dir das vorstellst, also erstmal müsstest du ja dann diese Nets Offense outscoren und wie du das dann so hinkriegen willst. Also da muss ja Tatum 60 droppen. Ich meine, das kann er, hat er schon gezeigt, aber ja, wie gesagt, dann Kemba auch irgendwie nochmal 25 oder so. Also ich sehe es einfach nicht, wie sie das schaffen wollen. Ich meine, ja, vor allem wenn Brown dabei will, könnte ich mir das sogar eigentlich als ganz spannendes Matchup vorstellen, weil sie dann wirklich auch gute Verteidiger gegen die Big Three hätten. Mit Marcus Smart haben sie ja einen guten Guard-Verteidiger, dazu dann noch Brown und mit Tatum auch noch einen grundsoliden Verteidiger. Und ja, also es wäre zumindest etwas spannender, aber dadurch jetzt wirklich durch diesen Ausfall von Brown sehe ich da wirklich gar kein Land für die Celtics. Deswegen glaube ich ja, wie du es auch vorhin schon bei Philly gesagt hast, man will natürlich dann als ja, Favorit auch einfach schnell einen Prozess machen und deswegen glaube ich, werden die da auch wirklich die Celtics einfach gnadenlos nach Hause schicken und einfach kurzen Prozess mit ihnen machen.
Ja, da möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht unbedingt den gleichen Tipp haben wie du, deswegen würde ich den Celtics tatsächlich ein Spiel geben. Aber ich finde, der Unterschied zwischen den Nets und den Sixers könnte darin liegen, dass die Sixers einfach wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, ehrgeiziger ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich glaube, die Nets sind so ein Team, wenn die mal schlecht ins Spiel reinkommen und vielleicht dann auch zu Halbzeit mit 15 zurückliegen oder so, die hätten jetzt nicht so diesen krassen Kämpferwillen, die Spiel unbedingt noch drehen zu wollen. Ich glaube, das wäre beispielsweise bei den Sixers ein bisschen anders. Und die Personal, die du angesprochen hattest, Jason Tatum, den musst du, finde ich, trotz all dem zutrauen, dass er mal im Spiel 45 oder 50 Punkte macht. Auch gegen die Nets würde mich das jetzt weniger überraschen, wenn dann vielleicht noch ein Kemba einen ganz guten Tag hat und Brad Stevens, nach wie vor einer der intelligentesten Köpfe überhaupt auf der Trainerbank, die wir in der Liga finden können. Wenn der da vielleicht dann auch nochmal einen kleinen Masterplan hat, dann ja, würde es mich jetzt auch nicht zwingend überraschen, wenn die Celtics dann ein Spiel holen könnten. Deshalb sage ich jetzt einfach mal 4-1 für die Brooklyn Nets.
Okay, ja, finde ich okay, finde ich auf jeden Fall okay, wenn wir uns dann unterscheiden. Ich bin mir damit mein Tipp relativ sicher, aber gut, ja, kann natürlich auch passieren. Ich schreibe mir das mal übrigens nebenbei auch mit deinen Tipps mit, damit wir das, wie gesagt, nachher vergleichen können. Aber ja, im Großen und Ganzen denke ich, ob es jetzt dann halt 4-0 oder 4-1 ausgeht, ist auch nicht so relevant. Ja, die Nets werden es einfach klar machen. Wie gesagt, werden es wahrscheinlich auch sogar dann einfach während des Spiels noch ein bisschen nutzen, um sich einzuspielen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie es aktuell so mit dem Gesundheitsstand jeweils aussieht, aber ich glaube tatsächlich, die Big Three sollten mittlerweile wieder alle fit sein, weil Harden ist ja jetzt sogar auch schon wieder zurück oder hat
zumindest. Die müssen alle wieder am Start sein, ja.
Und dann sehen wir die jetzt dann auch so mit die, ja, oder was halt, ja, schon mit die ersten Male jetzt wieder in Action und dann natürlich auch zusammen in den Playoffs, von daher, ja, muss man mal einfach gucken, wie das so läuft, aber.
Also, so gerade vielleicht das erste Spiel, was ja jetzt auch in ein paar Minuten sogar losgeht, denn wir haben heute eine sehr späte Aufnahmezeit. Vielleicht könnte das sogar schon das Spiel sein, was man abgibt. Wenn da irgendwas noch nicht so ganz passt, würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen, aber naja. Ich sag mal so, bei mir war es in den letzten Jahren oft so, dass ich bei Serien gesagt habe, ja, das ist eine ganz klare Nummer und dann war es doch nicht so eindeutig. Also, tippen ist immer schwierig, aber egal. Lass uns weiter im Text machen und zum nächsten Matchup kommen, falls du da jetzt nichts mehr ergänzen möchtest.
Nö.
Okay, dann haben wir dann das Duell 3 gegen 6, von dem wir auch schon die erste Begegnung gesehen haben, nämlich die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat. Die Bucks, die in den vergangenen beiden Jahren das Top-Team im Osten waren, sind dieses Jahr nur an der 3. Dennoch in meinen Augen, gerade mit der Verstärkung von Jrue Holiday und auch mit dem PJ Tucker, dann dieses Jahr eigentlich sogar besser gerüstet für die Playoffs. Und auf deiner Seite haben wir die Heat, die letztes Jahr in den Finals standen, bei denen ja viele, unter anderem ja auch du, meintest, dass sie auch dieses Jahr in der Regular Season ganz weit vorne mitmischen können. Das ist so wieder nicht passiert, weil das Team hat sich in meinen Augen personell auch ein bisschen verschlechtert. Jay Crowder ist jetzt beispielsweise nicht mehr da, der gerade in diesem Line-Up wahrscheinlich sehr wichtig wäre gegen Giannis. Stattdessen hat man da jetzt Trevor Ariza. Doch auf der Bank hat man sich ein bisschen verändert. Leute wie Derrick Jones Jr. sind zum Beispiel auch nicht mehr da. Und ja, das erste Spiel, das können wir jetzt ja dann doch sogar mit einfließen lassen bei unserer Bewertung, haben die Bucks mit 2 Punkten Vorsprung nach der ersten Overtime gewonnen. Und vielleicht kurz dazu, Giannis bockstark in der Zone, hat da ein paar krasse Dunks auch wieder rausgehauen. Allerdings alles, was außerhalb der Zone stattfand, war dann nicht mehr ganz so gut. Wenn er von Bam Adebayo verteidigt wurde, dann wurde es auch sehr schwer für ihn. Also da haben die Heat sogar einen Spieler, der ihn im One-on-One verteidigen kann. Auf der anderen Seite, die Heat Probleme gehabt beim Dreier, gerade am Anfang. Da gab es gefühlt nur einen Duncan Robinson, der überhaupt was getroffen hat. Das hat sich dann über Spiel hin gebessert, was bei den Bucks jetzt noch gar nicht funktioniert hatte. Also Würfe von draußen waren eine Vollkatastrophe. Am Ende hat es dann noch zum Sieg gereicht, ganz knapp. Und das ist für mich dann auch letztendlich die Serie in der ersten Runde, die wahrscheinlich am spannendsten ist, zumindest für mich. Wie siehst du das? Ist das auch für dich eine Serie, die ja vielleicht sogar über die volle Distanz gehen kann? Oder hast du da sogar einen klaren Favoriten?
Nee, klaren Favoriten gibt es auf jeden Fall nicht. Ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist definitiv die ausgeglichenste. Und ich finde auch schon, aber wobei ausgeglichenste, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall finde ich persönlich die geilste Serie im Osten. Einfach weil es natürlich auch die Geschichte gibt mit dem Vorjahr, als ja die Heat, die Bucks ganz schön rausgeschossen haben. Und ja, da natürlich dann auch ja, bei den Bucks natürlich ordentlich Alarm war, weil dann natürlich als bestes Team der Regular Season da mit 4-1 nach Hause geschickt zu werden, das hat natürlich ja, für Unruhe in Milwaukee gesorgt und hat natürlich auch dafür dazu geführt, dass ja, es personelle Veränderungen gab. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht mehr das gleiche Team. Du hast die Moves wie Jrue Holiday oder PJ Tucker schon angesprochen, die auf jeden Fall helfen werden. Dazu hat das Team, finde ich, was du auch definitiv gemerkt hast, ein bisschen seinen Spielstil während der Regular Season verändert, was dazu geführt hat, dass sie jetzt nicht unbedingt ganz vorne gelandet sind. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall für sie in Ordnung. Dass es natürlich dann jetzt in der ersten Runde direkt mal die Heat sind, ist natürlich ekelhaft, weil die Heat sind einfach ein Matchup, gegen die willst du als Top-Team nicht spielen. Also da sind, denke ich, Philly und Brooklyn sind sehr froh, dass sie denen aus dem Weg gehen konnten. Und ja, jetzt hast du schon gesagt, wir haben Game 1 schon gesehen. Knapper Sieg in der Overtime für die Bucks. Super spannendes Spiel auch, besonders dann in der Schlussphase. Und ja, also klaren Favoriten habe ich auf gar keinen Fall. Also da wird es wirklich drauf ankommen. Ja, vor allem bei den Superstars, wie es bei denen ablaufen wird. Und ansonsten natürlich auch so Sachen wie beispielsweise bei welchem Team fällt der Dreier, wer kriegt wie die jeweiligen Stars des anderen verteidigt. Das ist schon wirklich schwierig zu predikten. Dadurch, dass jetzt natürlich das erste Ding an die Bucks gegangen ist, ist so ein bisschen das Momentum bei ihnen. Und ich würde die Bucks auch auf jeden Fall nicht so sehr abschreiben, wie es manche schon tun, und dass sie sagen, okay, das wird jetzt wieder nichts, die werden das wieder gegen die Heat weggeben, weil es hat sich halt schon deutlich viel getan bei beiden Mannschaften. Du hast ja auch schon angesprochen, so ein Jay Crowder-Abgang, den die Heat über die ganze Saison eigentlich nicht richtig kompensieren konnten, der ihnen wirklich sehr fehlt. Sie haben natürlich trotzdem eigentlich ganz gute Moves gemacht, sich mit Trevor Reeser, Nemanja Bjelica oder auch Victor Oladipo erfahrene Spieler reingeholt. Jetzt fällt natürlich Oladipo für den ganzen Playoffs-Run aus. Das ist natürlich eine bittere Angelegenheit jetzt auch. Trotzdem vom Spielermaterial, finde ich, haben die Heat nach wie vor eine sehr gute Truppe und hätten definitiv, finde ich, auch in der Regular Season besser finishen können. Hatten halt einfach immer so Phasen drin, wo ich mir gedacht habe, was macht ihr denn so? Dann haben sie mal wieder irgendwie 5 am Stück gewonnen, dann aber wieder auch wieder 5 in Folge verloren. Also ganz komische Saison auch irgendwie von den Heat, wie aber auch bei vielen Teams, weil dann fallen dir mal deine besten Spieler mit Covid aus und dann musst du wieder ein bisschen umstellen. Also irgendwie schwierig. Und trotzdem haben sie jetzt, wie gesagt, in Game 1 eine gute Performance abgeliefert und sie werden nach wie vor auch ekelhaft für die Bucks sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Bucks jetzt das zweite Jahr in Folge nach Hause schicken. Und dadurch, dass die Bucks jetzt auch das erste Spiel gewonnen haben, habe ich jetzt als Tipp, ich war lange am Schwanken, ob ich auf die volle Distanz gehe, habe mich jetzt aber im Endeffekt für die Bucks in 6 entschieden.
Ja, okay, dann wird auch wieder einen leichten Unterschied. Ich gehe auch mit den Bucks, allerdings in 7 Spielen. Ich denke, es der größte Unterschied zum vergangenen Jahr ist jetzt eben, dass Giannis dann doch nochmal andere Hilfe hat, gerade in Form von Jrue Holiday, der die Bucks sowohl defensiv als auch offensiv besser macht. Also der ist einfach in allen Belangen der bessere Spieler, als es jetzt im vergangenen Jahr in George Hill war. Zudem, denke ich, kann in gewissen Situationen auch ein PJ Tucker ein absoluter Key werden. Heute habe ich ihn ein bisschen eher Crunchtime vermisst. Da hätte ich ihn eigentlich lieber gesehen als Brook Lopez. Er ist ja auch bei Mike Budenholzer immer so die Sache, dass er in den Playoffs jetzt immer eigentlich fast das gleiche spielt wie in der Regular Season. Ansonsten, was für die Heat dann der Schlüssel zum Erfolg sein müsste, wäre in meinen Augen schon, dass Jimmy Butler besser als Giannis spielt in der Serie und dann damit auch der beste Spieler in der Serie sein müsste. Und Jetzt nach dem ersten Spiel, würde ich sagen, ging das dann doch recht klar an Giannis. Natürlich hatte Jimmy Butler dann am Ende des vierten Viertels den Game-Tying-Shot, er hat am Ende den Layup gemacht, der dann dazu geführt hat, dass es eben in die Overtime ging. Aber auch Butler hat katastrophal von draußen geschossen und allgemein seine Wurfauswahl und seine Wurfquote waren eigentlich in den ersten drei Vierteln ziemlich schlecht. Im vierten Viertel, gerade in der Crunch-Time, hat er dann gezeigt, warum er als einer der besten Clutch-Player der Liga gilt. Aber es war am Ende einfach zu wenig auch von ihm. Und ich denke, Giannis wird auch seine Schlüsse daraus ziehen. Er zusammen mit Budenholzer, die werden sich auch überlegen, was sie gegen die Defense gegen ihn machen. Denn ja, man hat es auch wieder gesehen, dass man entweder versucht, diese klassische Mauer zu bilden gegen Giannis oder dass man ihn von draußen einfach werfen lässt. Also ich denke, da kann es auch noch ein paar Adjustments geben. Giannis hatte, ich weiß nicht, hast du es noch auf dem Schirm, irgendwie 26 Punkte und 18 Rebounds oder so, war schon extrem stark und ich denke, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also ich sehe die Bucks dann doch leicht vorne und ja, wie gesagt, die Heat, das ungünstigste Matchup, was sie hätten bekommen können, die sind einfach giftig. Also denke ich, das wird schon über die volle Distanz gehen. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn die Heat gewinnen, aber ja, wie gesagt, ich sehe die Bucks dann doch minimal vorne und sage deshalb Milwaukee in 7.
Okay, ja, auch nice, dass wir da wieder einen kleinen Unterschied haben. Wäre natürlich sehr spannend, wenn die Heat es nochmal schaffen, Milwaukee rauszuwerfen. Dann wird auch in Milwaukee, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Chaos ausbrechen als im
Da wird
vergangenen
Giannis
Jahr.
seine Vertragsverlängerung aber bereuen.
Ja, also das wäre halt wirklich spannend zu sehen, was dann passiert, weil viele Möglichkeiten haben sie halt nicht mehr unbedingt. Ich meine, klar, Budenholzer wäre wahrscheinlich sofort weg, aber dann,
Ja, safe.
aber halt vom Spielermaterial kannst du halt echt nicht mehr viel machen. Dann müsstest du halt wahrscheinlich vielleicht sogar echt überlegen, ob du irgendwie Middleton weggibst. Aber gut, der hat jetzt heute ausgerechnet natürlich den Game-Winning-Shot gemacht. Und ich finde, er ist auch wirklich ein sehr guter Co-Star an der Seite von Giannis. Und genau,
Ja, ohne Frage.
auch Holiday dazu passt wirklich super gut in diese Truppe. Was
Und alle
ich.
drei haben lange Verträge, also die sollen ja schon die Zukunft da bilden, so ist ja
Ja,
nicht.
definitiv. Deswegen, das kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass da irgendwas jetzt passiert, wenn. Ja, wenn sich die Bucks halt wirklich in dieser Serie sofort wieder verabschieden sollten. Aber wie gesagt, kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wie gesagt, das Team ist dann doch nochmal besser als in der vergangenen Saison. Das Einzige, was mir jetzt heute so ein bisschen aufgefallen ist, ich fand, von der Bank kam jetzt nicht so wirklich viel. Aber dazu muss man ja auch sagen, so ein, ja, ihr schon angesprochener PJ Tucker mit 0 Punkten, kann man sich eigentlich auch mehr von erwarten. Bobby Portis immer mit 8. Das war schon eher wenig, aber wie gesagt, wenn die von deinen 5 Startern dann aber auch 4 Double Digits auflegen, das ist schon auf jeden Fall schon sehr stark. Und ja, ich denke halt wirklich, die Bucks werden diese Serie schon noch für sich entscheiden. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr ekelhafte und kräftezehrende Serie. Und ja, der Weg für die Bucks in mögliche Conference Finals, der ist auf jeden Fall ziemlich hart.
Ja, ohne Frage. Und in der nächsten Runde würde man dann ja auch höchstwahrscheinlich auf die Brooklyn Nets treffen. Auch sehr undankbar, aber gut. Über die zweite Playoff-Runde werden wir dann sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt kommen wir erstmal zum letzten Matchup im Osten. Platz 4 gegen Platz 5. Die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks. Ja, was soll man sagen zu den New York Knicks? Wir sind am Anfang der Saison beide davon ausgegangen, dass sie das schlechteste Team im Osten, wenn nicht sogar das schlechteste Team der gesamten Liga sein werden. Jetzt haben sie Homecourt Advantage. Also, ne, haben wir wieder ganz tief in die Glaskugel geschaut. Auf der anderen Seite die Hawks, die wir ja schon irgendwo in den Playoffs gesehen hatten. 5 hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass sie so gut sind. Dennoch muss man natürlich sagen, klar, Trae Young überragend in der Offense, dazu John Collins und Clint Capella überragend auch in der Zone unterm Korb. Und auch die anderen Rollenspieler machen einfach alle einen verdammt guten Eindruck. Man hat das 8. beste Offensive Rating, die 18. beste Defense. Klar, die Defense ein bisschen anfällig, ganz anders als bei den Knicks, die ja die wenigsten Punkte in der Liga zulassen, glaube ich sogar. Und die natürlich in jeder Possession hundertprozentigen Einsatz zeigen. Also was Tom Thibodeau mit den New York Knicks angestellt hat, ist für mich ein Rätsel. Also ich hoffe, da gibt es auch irgendwann mal eine Dokumentation zu oder so, wie er das geschafft hat, diesen Laden da komplett umzukrempeln. Das ist ja sagenhaft. Vielleicht da auch nochmal ein paar Namen zu erwähnen. Julius Randle, der von dem besten Spieler in einem sehr schlechten Team dann zu einem Franchise-Player in einem schon besseren Team geworden ist. Er wahrscheinlich auch der MIP, du hast es ja bereits in unserem YouTube-Video erwähnt, beziehungsweise eigentlich war es ja dein YouTube-Video.
Das haben wir noch gar nicht geplagt.
Stimmt, haben wir noch gar nicht geplagt, ne? Bestes Timing jetzt auf jeden Fall dafür. Ja, letzte Woche kam ja leider keine Folge, weil es aus zeitlichen Gründen einfach nicht gepasst hat. Dennoch hat Tobi sich hingesetzt und ein YouTube-Video zusammengestellt, in dem wir über unsere Regular Season Awards gequatscht haben. Also schaut auch gerne mal vorbei auf YouTube und da auf ein Quad Basketball Pod heißt, glaube ich, der Kanal.
Ja.
Perfekt, weil ich mir jetzt auch nicht sicher. Und ja, da findet ihr eben alle unsere Antworten auf die Fragen, wer dann die Kandidaten für die Regular Season Awards sind. Und ja, Julius Randle hat jetzt gerade natürlich schon angesprochen, der unser Pick, das ist jetzt ein kleiner Spoiler für den MIP, aber da gab es ja auch noch andere Awards, für die Knicks dann ihre Finger im Spiel hatten. Aber jetzt genug auch zu dem Plug. RJ Barrett spielt eine Riesensaison. Also ihm hätte ich jetzt auch nicht so einen großen Schritt zugetraut. Mit Derrick Rose hat man einen Supermann für die Bank geholt. Ansonsten hast du noch einen sehr jungen Emmanuel Quigley auf der Bank, der gerade in der ersten Saisonhälfte auch einen sehr guten Job gemacht hat. Hat für mich ein bisschen abgebaut. Dennoch immer noch sehr, sehr gut als Guard von der Bank und du merkst einfach, wie jeder Spieler da wirklich für die Knicks lebt und ja, wie gesagt, die größte Überraschung der Saison, ohne Frage die New York Knicks und ja, man hat jetzt sogar den Homecourt Advantage, also was das angeht, dann schon mal einen leichten Vorteil gegen die Hawks. Jetzt gab es ja auch die Nachricht, dass die Knicks sogar vor 15.000 Zuschauern spielen dürfen im Madison Square Garden, was auch schwer vorstellbar ist für Menschen, die hierzulande leben. Aber gut, wenn das da so möglich ist, auf jeden Fall cool, wieder Fans zurückzuhaben. Und ja, 4 gegen 5 ist ja meistens so die Serie, die am engsten ist. Würde ich hier jetzt nicht sagen. Da finde ich dann Bucks gegen Heat doch noch ein bisschen enger. Aber damit ich jetzt auch mal wieder einen Tipp vorlege, würde ich sagen, die Knicks sind in der Defensive einfach so gut, dass sie die Hawks dann doch in Schach halten können. Und ja, deshalb sehe ich sie da vorne und würde sagen, die New York Knicks gewinnen diese Serie in 6 Spielen.
Okay, dann sind wir uns da schon mal das erste Mal einig, kann ich sagen, weil ich habe sie auch in 6 Spielen vorne. Ist aber eine sehr spannende Serie, muss ich wirklich sagen. Ja, die Hawks.
Ja, es gibt auch sehr viele, die sogar die Hawks vorne sehen, habe ich heute gesehen.
Ja, also das Also war für mich jetzt auch so die Serie, wo ich, ja, okay, bei Bucks Heat gehen die Meinungen auch teilweise auseinander, aber hier finde ich teilweise noch ein bisschen mehr. Ist natürlich allgemein wirklich ein Duell von, ja, zwei Überraschungsteams, weiß ich gar nicht mal genau, ob man das so sagen kann. Also die Knicks auf jeden Fall, die Hawks hatte man schon irgendwo auf der Rechnung, die natürlich dann aber auch einen eher enttäuschenden Saisonstart hatten, aber dann nach dem Trainerwechsel auf Nate McMillan ordentlich durchgestartet sind, sich wieder gefangen haben und jetzt halt sogar bis an die 5 gegangen sind. Und jetzt halt in diesem Matchup gegen die Knicks, das wird schon eine ganz spannende Angelegenheit und das ist auch dann so ein bisschen das Aufeinandertreffen zwischen, ja, einem Offensivteam mit den Hawks gegen ein eher defensiv orientiertes Team mit den Knicks und das wird sehr spannend. Ich freue mich richtig auf die Serie. Wie gesagt, die Knicks natürlich auch, auf die freut sich jeder das erste Mal seit 2013 in den Playoffs. Und wie sehr wir uns auch irgendwie auf die Knicks freuen oder generell.
Sogar ich freue mich auf die Knicks.
Ja, und das hätte man mal vor der Season auch mal sagen müssen. Hätten wir auch nicht unbedingt geglaubt. Aber
auf keinen Fall.
Aber ich denke, ich spreche dafür uns beide, wenn wir einfach sagen, also die Knicks haben uns in dieser Season echt Freude bereitet, womit wir halt, wie gesagt, niemals gerechnet hätten. Aber ja, jetzt stehen sie da, haben den Homecourt Advantage. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor. Ne? Also, wie haben wir am Anfang der Saison immer noch so geredet, ja, ist denn Homecourt wirklich so wichtig und kann das überhaupt ein Faktor sein oder wird das einfach wieder vor leeren Rängen und so sein und dann ist das gar nicht wichtig? Ja, Pustekuchen, ne? In New York sind 15.000 Leute da und ja, wie gesagt, die sehen dann das erste Mal Playoff-Basketball in 7 Jahren. Die Hütte wird brennen und alleine dadurch finde ich schon, das ist ein Punkt, der für die Knicks spricht und allgemein Also die Truppe ist so motiviert, die haben so Bock und dazu passt einfach noch die Mischung. Du hast halt dazu noch erfahrene Spieler mit Rose und Taj Gibson oder halt auch Randle, der halt wirklich der absolute Leader ist und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und von daher, also ich freue mich auch richtig auf diese Serie, bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Aber im Großen und Ganzen würde ich doch eher die Knicks noch vorne sehen und glaube auch, dass sie es in 6 beenden. Könnte mir auch in 7 vorstellen. Aber ich sehe die Serie dann doch schon nach New York gehen und nicht nach Atlanta. Wobei man da natürlich auch sagen kann, also wenn dann so ein Trae Young da mal wieder seine verrückten Spiele hat und da komplett loslegt oder auch mal ein Bogdan Bogdanovic heiß läuft, das wäre halt schon. Ja, das wird schon interessant. Aber natürlich auch so, wenn ich gerade sehe, das Duell der Center mit Clint Capella und Nerlens Noel, die beide eine richtig, richtig starke Saison gespielt haben. Das wird spannend. Also da gibt es auch allgemein sehr interessante Matchups. Sind wir jetzt noch gar nicht so krass drauf eingegangen. Aber ja, denke ich, brauchen wir jetzt auch nicht mehr so sehr. Wie gesagt, wir sehen die Knicks ein bisschen vorne und da auf jeden Fall nochmal an meiner Seite da der Verweis auf das Video, was wir jetzt auf unseren YouTube-Kanal gedroppt haben. Als kleine Entschädigung, da es einfach letzte Woche zeitlich nicht geklappt hat, haben wir uns gedacht, ja, als kleine Entschädigung präsentieren wir euch unsere NBA Regular Season Awards dann in einem anderen Format, weil es ist ja schon irgendwo ein wichtiges Thema. Hat halt leider letzte Woche zeitlich nicht so ganz gepasst, deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, da die Knicks da auch ziemlich dick abgeräumt haben, haben wir sie auch in dieser Serie vorne und ja, haben hier jetzt dann das erste Mal den gleichen Tipp.
Was auch krass ist, ich will einfach, dass die nächste Runde erreichen. Es ist
Ja, echt so,
unfassbar,
ne?
dass das echt so gekommen ist, ja. Aber ich habe auch mittlerweile einfach richtig Spaß daran, die Spiele von den Knicks zu gucken, weil es einfach so geil ist, wie die keinen Ball aufgeben, wie sie so geil darauf sind zu gewinnen. Und wie gesagt, also was Phipps aus diesem Team gemacht hat, ist einfach kaum noch mit Worten zu beschreiben. Dieses Team hat einen komplett 180 gemacht und sie verdienen diesen Homecourt-Platz auch auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Das kann man echt nicht abstreiten. Also wirklich die nächste super Saison gespielt und das soll einfach nicht enden. Also wie gesagt, diese junge Truppe, die soll einfach weiter auf der Erfolgswelle reiten und können gerne die erste Runde überstehen.
Ja, alles klar, dann würde ich sagen, springen wir vom Osten dann auch rüber in den Westen und fangen auch dort wieder mit dem Matchup 1 gegen 8 an. Und ja, jetzt muss ich dir ein kleines Geständnis machen, als ich meine Notizen für diesen Podcast angefertigt habe. Also es war bereits gestern, da bin ich fest davon ausgegangen, dass die Jazz auf die Warriors treffen. Deswegen habe ich mir zu den Grizzlies jetzt auch eigentlich gar nichts mehr aufgeschrieben, aber gut, da müssen wir jetzt auch mit klarkommen. Die Utah Jazz, das beste Team der Regular Season, nicht nur im Westen, sondern sogar in der gesamten Liga, haben auch dann letztendlich deutlich besser performt, als wir das erwartet hätten. Also klar, dass sie einen Homecourt-Platz bekommen können, war jetzt nicht ganz so unrealistisch, aber dass sie tatsächlich der erste Seed sind und sogar conference-übergreifend die beste Bilanz haben, hätten dann wohl doch auch eher die wenigsten vermutet, zumal man ja auch in der Offseason gar nicht so viel am Kader verändert hat. Man hat einen Derek Favors zurückgeholt, der ein Jahr nicht in Salt Lake City gespielt hat. Also ja, ist er ja jetzt auch nur so ein halber Neuzugang im Endeffekt. Und das ist einfach über viele Jahre unter Quinn Snyder dann ein sehr gut funktionierendes Team zusammengewachsen. Ja, man hat auch auf der Bank zwei Spieler sitzen, die ja im Rennen um den Sixth Man of the Year ganz weit vorne mit dabei sind, mit Jordan Clarkson und Joe Ingles. Auch allgemein die Starting Five. Man hat da drei All-Stars in diesem Jahr mit Mike Conley, Donovan Mitchell und Rudy Gobert. Die spielen einfach guten Teambasketball, da gibt es nicht viel zu meckern. Man ist auch auf Platz 4 im Offensive Rating, auf Platz 3 im Defensive Rating. Also man ist da an beiden Enden des Feldes in den Top 4. Und wenn man in beiden Sachen einfach so gut ist, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass man einfach ein verdammt starkes Team hat. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage in den Playoffs, sind die Jazz wirklich eher so ein Regular Season Team, was wir auch oft über die Bucks gesagt haben? Oder können sie dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorrücken? Letztes Jahr ist man in der ersten Runde gegen die Nuggets ausgeschieden, was eine sehr, sehr schöne Serie war. Und das sage ich nicht nur, weil die Nuggets gewonnen haben, sondern weil es einfach mega eng war und Donovan Mitchell auch mal in den Beast Mode gewechselt ist. Muss mal gucken, wie das dieses Jahr für sie ist. Die Grizzlies hingegen auch eine Saison gehabt mit vielen Verletzungen. Jetzt ist zum Ende dann nochmal Jaren Jackson Jr. zurückgekommen, der ja auf dem Papier eigentlich schon zweitbeste Spieler neben Ja Morant, denke ich mal, wenn alle in ihrer Topform sind.
Ja, definitiv.
Ja, sollte man, denke ich, auf jeden Fall so sagen können. Ja, mussten jetzt dann, wie gesagt, nicht erwartet habe. Aber ich denke, wenn es dann gegen die Jazz geht in der Playoff-Serie, dann ist da dann doch in der ersten Runde auch Endstation. Vielleicht da mal, ja, wobei, nein, kommen wir, ich mache einfach meinen Tag erst zu Ende. Also, ich sehe die Utah Jazz da klar vorne. Man hat zwar jetzt gesehen, dass die Grizzlies auch sehr gut verteidigen können. Gerade Dylan Brooks hat es mir richtig angetan in den letzten Wochen. Der wirkt einfach so, als könnte der auch 48 Minuten lang deinen besten Guard permanent verteidigen, ohne Pause. Das würde ihn das gar nicht jucken. Also, was der für eine Lunge hat, das ist auch nicht normal. Aber die sind einfach dann auch von der Tiefe her, finde ich, einfach nicht gut genug, um gegen diese Utah Jazz bestehen zu können. Ich habe jetzt hier auch auf einen Gentleman Sweep getippt für die Utah Jazz, einfach weil ich denke, die Grizzlies haben bewiesen, wie hungrig sie auch sind. Und ich denke, selbst wenn die 13-0 zurückliegen, dann werden die noch 120% geben, um ein Spiel zu gewinnen. Und ich denke, da ein Spiel werden sie auch bekommen. Deshalb mein Tipp 4-1 für die Utah Jazz.
Okay, dann sind wir uns da schon wieder einig, weil
Was ist denn los?
ja, ich muss sagen, ich war auch am Überlegen. Also, ich sehe die Jazz natürlich auch schon deutlich vorne, sollte man auch von einem First Seed definitiv erwarten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grizzlies kein Spiel sich stehlen werden. Also, du hast ja schon gesagt, das ist so eine junge, hungrige Truppe, die jetzt auch endlich mal wieder komplett fit ist und. Das sehe ich auf jeden Fall, dass sie da noch ein Spiel holen werden. Natürlich ist das eine Mannschaft, die ihre Schwächen hat. Wenn ich da jetzt beispielsweise aufs Play-In gucke, in diesem ja, ersten Matchup gegen die Spurs, wo sie eigentlich schon ja, gefühlt sicher durch waren und dann haben sie es am Ende dann doch nochmal ziemlich spannend gemacht. Aber trotzdem dann im darauf folgenden Spiel die Warriors geschlagen, womit ja, du zum Beispiel nicht gerechnet hast. Ich muss sagen, ich habe es von vornherein ein bisschen knapp gesehen. Für die Warriors natürlich auch, um das vielleicht nochmal kurz anzusprechen, natürlich jetzt eine extrem bittere Nummer. Also im ersten Spiel gegen die Lakers, sie hatten sie wirklich am Rande der Niederlage und dann ja, trifft LeBron einfach so einen albernen Dreier einfach und ja, wirklich mitten ins Herz der Warriors und dann verlieren sie einfach dieses Spiel gegen die Grizzlies und ja, das führt dazu, dass wir Steph Curry, den Leading Scorer, in der Regular Season einfach, ja, jetzt nicht in den Playoffs zu sehen bekommen. Und das ist natürlich mega schade. Also das allgemein, dass die Warriors nicht dabei sind, ist natürlich schade, aber halt besonders für Steph finde ich es richtig, richtig schade. Also wie der es wirklich geschafft hat, sich gegen alle Umstände in dieser Season zu wehren und wirklich, ja, die Warriors auf seine Schultern gepackt hat, dass die ganze offensive Last alleine auf sich genommen hat und da trotzdem so abgeliefert hat und ja jetzt auch in meinen Augen definitiv zu Recht in der ja, in der Final Three ist um den MVP Award, die NBA veröffentlicht hat, zusammen mit Joel Embiid und Nikola Jokic. Er wird es nicht gewinnen, aber von den Leistungen, die er abgerufen hat, war er wirklich oder hat er wirklich auf MVP-Niveau gespielt. Und deshalb wirklich sehr schade für Steph. Ja, man kann einfach nur hoffen, dass dann die Warriors in der nächsten Saison mit einem hoffentlich wieder fitten Clay dann nochmal angreifen können und einfach, ja, so weitermachen, weil man muss ja auch sagen, sie haben nicht schlecht gespielt in den Play-ins. Wie gesagt, sie hatten die Lakers kurz vor der Niederlage, was natürlich auch echt nochmal, das hätte echt auch nochmal für deutliche Spannung gesorgt, hätten die Lakers hier dann das erste Play-in-Match sofort verloren, aber ja, da kommt halt einfach ein LeBron James und trifft so einen Wurf. Das ist schon wirklich sehr, sehr ärgerlich für die Warriors, aber ich weiß gar nicht, willst du noch kurz was dazu sagen oder wollen wir wieder auch zur ursprünglichen Serie zurück?
Ja, nochmal ganz kurz zu den Warriors. Dadurch, dass man jetzt nicht in den Playoffs ist, muss man ja, denke ich mal, trotzdem irgendwo versuchen, das Positive zu sehen. Und das ist, dass man jetzt in der Lottery gelandet ist und somit dann auch noch einen besseren Draftpick hatte im nächsten Jahr. Wenn dann auch ein Klay Thompson zurückkommt und auch hoffentlich wieder möglichst zu alter Form zurückfindet, dann denke ich, sollten die Warriors auf jeden Fall auch wieder ein Team sein im nächsten Jahr, was man auf dem Zettel haben sollte. Und ja, klar, natürlich sehr unglücklich gelaufen, das Play-in für sie. Aber Steph Curry hat ja auch schon gesagt, er ist absolut hungrig aufs nächste Jahr. Er fühlt sich auch großartig. Ich hatte es ja auch schon mal im Pod gesagt, für mich ist er aktuell, sehen wir aktuell den besten Steph Curry aller Zeiten. Aber was er in den letzten Wochen gemacht hat, war ja absurd. Und ja, wie gesagt, die Warriors sind ein Team, auf das man sich auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder freuen kann, ohne Frage.
Ja, das denke ich auch. Und besonders wenn man auch mal ein bisschen noch auf die anderen Spieler jetzt geguckt hat, neben Steph, also was ein Draymond defensiv beispielsweise gegen Anthony Davis da veranstaltet hat, das war auch echt schon aller Ehren
Ja.
wert. Also vor allem, obwohl er ja wirklich körperlich dann doch noch mal ein bisschen unterlegen gegen jemanden wie AD ist, der ja einfach noch mal 10 Zentimeter größer ist als er, schon echt eine bockstarke Leistung gewesen. Und auch ein Andrew Wiggins, den wir oftmals hier schon im Pod kritisiert haben, hat, finde ich, zumindest in den Play-ins gut gespielt. Und ja, muss man jetzt
Vor allem
einfach
auch, wie er LeBron verteidigt hat, fand ich stark.
mal. Ja, muss man wirklich sagen. Also besonders defensiv war man von Wiggins jetzt auch nicht unbedingt gewohnt und hat halt so, sage ich mal, seine klassischen, okay, so um die 20 Punkte waren es auf jeden Fall aufgelegt. Und von daher, vielleicht muss man Wiggins doch nicht traden, aber wie gesagt, die Warriors oft zu spannen, zur nächsten Season definitiv spannend zu verfolgen, was sie machen werden. Werden wir auf jeden Fall ein genaues Auge drauf werfen, was die so in der Offseason veranstalten werden. Sehr schade, dass wir sie diese Season nicht sehen, aber dafür haben wir eben das junge Grizzlies-Team aus Memphis dieses Mal dabei. Und ja, natürlich gegen den First Seed, gegen die Jazz sind sie alleine schon so irgendwo unterlegen, aber. Ja, wenn man sich das dann auch nochmal genauer anguckt, dann hast du es ja auch schon gesagt, die Jazz sind einfach tiefer aufgestellt, haben mit Joe Ingles und Jordan Clarkson einfach zwei Six-Man-of-the-Year-Kandidaten in einem Team, können da also nochmal von der Bank ordentlich nachlegen und ansonsten auch sind sie super aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ein Donovan Mitchell schon wieder dabei sein wird, weil er hatte die letzten Regular-Season-Games verpasst, hatte sich dann auch so ein bisschen mit einer Verletzung rumzuplagen. Das weiß ich jetzt, dass ich gar nicht, ob er spielen wird. Weißt du das zufällig?
Ganz sicher kann ich es jetzt auch nicht sagen, weil ich auch schon länger keine Jazz-Spiele mehr gesehen habe, muss ich gestehen. Aber selbst wenn er jetzt die komplette erste Runde verpassen sollte, dann sehe ich da immer noch überhaupt keine Gefahr für die Jazz. Und dafür sind sie einfach in der Tiefe viel zu gut.
Ja, da hast
Ja,
du
muss man
natürlich
gucken,
recht.
aber ich meine, er wäre wieder einsatzbereit.
Okay.
Aber das ist jetzt leider Halbwissen.
Okay, müssen wir mal gucken, wie es dann im Endeffekt aussieht. Aber trotzdem, auch wenn die Serie relativ eindeutig aussieht, können wir uns, denke ich, wirklich trotzdem auf ein paar coole Spiele freuen. Wie gesagt, ich als auch riesen Ja Morant-Fan, ich freue mich einfach, den Jungen in den Playoffs Erfahrungen sammeln zu sehen. Und der wird bestimmt auch für das ein oder andere Highlight sehen.
Vielleicht dankt er ja aber Gobert.
Also, vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut. Und ja.
Aber es ist Ja Morant, das wird dann wahrscheinlich wieder so ein halbes Play nur sein, was dann letztendlich nicht von Erfolg gekrönt ist, wie zum Beispiel auch schon gegen Kevin Love oder so.
Ja, kann gut sein. Also, Ja Morant ist ja auch irgendwie so der. Okay, der Titel ist ein bisschen überzogen, aber so der Greatest What-If-Danke. Also, was er da zum Teil auch schon. Also,
Ja.
es gibt ja auch eine Szene, wo er komplett albern einfach über den stehenden AD gefühlt drüber springt und das Ding halt dann am Ende einfach nur noch verstopft. Also, ja, Ja, einfach ein laufendes Highlight-Reel für mich. Deswegen freut mich richtig, den Jungen in Action zu sehen. Und ansonsten, ja, du hast ja unseren Freund, den Rudy, schon angesprochen. Der darf sich natürlich im Big Man-Duell gegen den guten Jonas Valančiūnas
Auch ein
duellieren.
sehr geiles Matchup.
Definitiv. Also, da so wirklich zwei Türme gegeneinander auflaufen zu sehen, ist auch sehr interessant. Von daher, ja, wie gesagt, also wir bezweifeln nicht, dass die Jazz da irgendwie federn lassen werden, aber trotzdem, cooles Matchup und wie gesagt, die jungen Grizzlies jetzt einfach mal in den Playoffs zu sehen, ist auch definitiv cool. Aber ja, genau, wir sind uns da einig, wir gehen beide auf den Gentleman Sweep, sehen die Jazz das in 5 Spielen zu Ende bringen und ja, das wäre es dann eigentlich auch von meiner Seite zu der Serie.
Okay, dann kommen wir jetzt in meinen Augen zu den drei Serien, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass unsere Meinungen da auch teilweise auseinandergehen können. Fangen wir an mit dem Duell 2 gegen 7, Phoenix Suns gegen die Los Angeles Lakers. Ja, die Lakers waren der 7, selbst sie mussten ins Play-in. Wir haben das Spiel gegen die Warriors angesprochen, man hat es knapp gewonnen durch einen Game-Winning-Shot von LeBron James. Die Lakers, sie haben das beste Defensivrating der Liga. Das überrascht einen jetzt relativ wenig. Im Offensivrating sind sie nur auf Platz 23. Das überrascht einen schon eher. Allerdings muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass ein LeBron James und auch ein Anthony Davis einige Spiele verpasst haben, wodurch das jetzt ein bisschen verzerrt ist. dass sie dann aber trotzdem noch das beste Defensive Rating haben, ist dann schon wieder eine absolute Ansage von diesem Team. Und als amtierender Champion willst du natürlich auch die Krone verteidigen, ohne jede Frage. Natürlich ist es für sie dann jetzt sehr blöd, dass man so weit abgerutscht ist und auch direkt in der ersten Runde gegen sehr, sehr starke Phoenix Suns spielen muss. Und dazu dann auch noch dieses Team, also die Phoenix Suns, den Homecourt Advantage haben. Die Suns, auch wenn wir uns wahrscheinlich alle sicher waren, dass sie die Playoffs erreichen, trotzdem ein Überraschungsteam. Die zwei hätte ich ihnen nicht zugetraut, aber der Chris Paul-Effekt ist mal wieder eingetreten. Dazu haben auch andere junge Spieler wie allen voran DeAndre Ayton einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Auch ein, jetzt darf ich mich nicht vertun, Mikal Bridges müsste richtig sein, ist sehr, sehr stark in seiner Entwicklung. Gerade am defensiven Ende ist er überragend, also ist der wegverteidigt am Wing. Gestört dazu hat man Jae Crowder dazu bekommen, der letztes Jahr mit den Heat in den Finals war. Auch ein sehr starker Verteidiger und auch ein erfahrener Mann. Und das ist wahrscheinlich auch so das Problem, was die Suns im Endeffekt haben können, dass sie eben nur sehr wenige Spieler haben, die wirklich Playoffs-Erfahrung haben. Also in der Starting Five sind es tatsächlich nur Chris Paul und Jae Crowder. Dazu hat man auf der Bank noch einen Torrey Craig, der letztes Jahr mit den Nuggets in den Conference Finals war. Aber so ganz viel mehr gibt es dann da tatsächlich nicht. Und auf der anderen Seite hat man die Lakers, die eben letztes Jahr NBA-Champion geworden sind. LeBron James, der gefühlt seit 47 Jahren jedes Jahr die Finals erreicht. Ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied dann. Und ja, das ist sehr schade für die Phoenix Suns, dass sie für ihre Regular-Season-Leistung dann damit belohnt werden, dass sie in der ersten Runde auf die Lakers treffen. Das ist sehr undankbar, denn ich denke, da können sie sich leider nicht durchsetzen. Auch wenn ich es ihnen natürlich gönnen würde, einen tiefen Playoff-Run zu haben, nach den vielen Jahren, in denen in Phoenix auch sehr viel schief gelaufen ist. Man hat jetzt den Vorteil, dass man eingespielt ist im Vergleich zu den Lakers, eben weil es diese vielen Verletzungen gab und dass man mit Andre Drummond auch immer wieder Experimente macht, die man in meinen Augen nicht machen sollte. Aber dazu haben wir ja auch vor 2 Wochen im Pod schon sehr viel gesagt. Chancenlos werden die Suns dennoch für mich nicht sein. Ich denke, sie werden auf jeden Fall auch Siege holen in dieser Serie. Aber es reicht am Ende nicht, weil die Lakers dann sowohl offensiv als auch defensiv einfach zu stark sind. Und ja, weiß nicht, soll ich mit dem Tipp wieder vorlegen? Wie wollen wir es machen?
Ja, kannst du machen.
Ja, ich würde hier mit einem 4-2 für die Lakers gehen.
Und wenn ich dir sage, dass wir uns da schon wieder einig sind.
Dann würde mich das auch nicht überraschen.
Ja, du hast ja gesagt, bei den letzten dreien Spielen könnten wir uns uneinig sein. Hier sind wir es nicht. Und ich finde deine Begründung, beziehungsweise deinen Takes, den kann ich da auch wirklich nur zustimmen. Ist natürlich, wenn man sich das mal überlegt, wie bitter das für Phoenix ist. Also du spielst so eine überragende Regular Season.
Aber wenn ich das vielleicht noch kurz einwerfen darf, man ist
Ja.
sowohl im Offensive als auch im Defensive Rating auf Platz 6. Also an beiden Enden total stark und trotzdem, ja, wie gesagt, muss man dann gegen die Lakers ran, ne?
Ja, genau. Und ja, es hat sie ja auch tatsächlich nur einen Sieg dann von dem First Seed getrennt. Aber wenn du jetzt überlegst, so die Jazz, die spielen halt jetzt gegen zwar auch junge Grizzlies, die bestimmt hungrig sein werden und die auch ja, jetzt kein Freilos sind, aber wo man schon sagen muss, da sind sie definitiv Favorit und die Suns laufen halt an der 2 ein und sind trotzdem irgendwo der Underdog. Das ist schon echt eine Konstellation, die gab es so eigentlich auch noch nie, muss man wirklich sagen. Also, dass da wirklich der Siebtplatzierte, der schon eigentlich klare Favorit ist. Aber ja, wie gesagt, wenn du einfach mit LeBron James und Anthony Davis zwei absolute Superstars in deinem Team hast, dann nützt dir auch wirklich, dann ist ja auch so ein tolles Team, wie es die Suns jetzt mittlerweile haben, einfach nicht mehr viel. Ja, die Suns, du hast es schon gesagt, also was die jetzt in dieser Saison mit sich gemacht haben, jetzt wirklich nach der Ankunft mit Chris Paul, aber auch Jae Crowder, wirklich jetzt noch mit, seitdem sie so zwei Routiniers dazu bekommen haben. Einfach ja, dieses Gewinnergehen bekommen haben, wirklich es geschafft haben, aus ihrem Talent auch wirklich ja, was umzumünzen und wirklich auch Erfolge zu sammeln. Wie gesagt, ein zweiter Platz in diesem Westen ist eine bockstarke Leistung. Und ja, wenn ihr nochmal genauer euch anhören möchtet, wie das überhaupt dazu gekommen ist, wie die Suns so eine starke Saison spielen konnten, kann ich euch da nur wärmstens den Podcast von den Airboy-Jungs ans Herz legen. Das war ihre Folge Nummer 80, wie der Phönix aus der Asche. Da haben sie die Phoenix Suns ganz genau unter die Lupe genommen. Und ja, da auf jeden Fall der Verweis auf die beiden Jungs. Also schaut da gerne mal vorbei und lasst Grüße da, weil das haben sie wirklich super auseinandergenommen. Und haben auch gesagt, also die Suns sind natürlich dann auch in den Playoffs ein super ekelhaftes Matchup. Wenn der Gegner aber dann der amtierende Champion mit ein LeBron James ist, wird es natürlich richtig schwierig. Wie gesagt, absolut undankbar für die Suns. Ich sehe sie halt auch da trotzdem irgendwo ein, zwei Spiele wegsneaken. Einfach weil, ja, man hat es ja bei den Lakers gesehen, es läuft noch nicht alles rund. Und ich finde halt auch, die Suns haben auch Spieler, die gut gegen die Stars verteidigen können. Ob sie es dann natürlich über eine ganze Serie machen können, muss man auch gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers da locker durchgehen werden. Da muss man ja auch einfach sagen, da sind sie einfach im Moment nicht eingespielt genug. Haben jetzt LeBron, der gerade aus einer Verletzung zurückkommt. AD ist noch nicht ewig wieder dabei. Dennis ist jetzt gerade erst frisch aus dem Covid-Protokoll zurück. Also bei den Lakers läuft nicht alles rund. Und ja, da denke ich schon, werden die Suns mindestens zwei Spiele sich sichern können. Vielleicht sogar ein drittes. Ich bin jetzt aber hier im Endeffekt auf Lakers in 6 gegangen und ja, denke, dass die Lakers trotz allen Umständen es schaffen werden, in die zweite Runde einzuziehen.
Gut, dann sind wir uns da wieder einig. Ich freue mich da auch sehr auf das Matchup von Chris Paul gegen Dennis Schröder, der Meister gegen seinen Schüler aus OKC-Zeiten. Auch sehr, sehr cool. Ja, mal gespannt, was das ergibt, denn auch Schröder hat mich jetzt beispielsweise im Play-In überhaupt nicht überzeugt. Aber gut, wie gesagt, werden wir dann alles sehen, wenn dann die Serie auch, ich glaube, morgen startet. Ja genau, morgen Abend auch zu einer sehr angenehmen Uhrzeit startet Spiel 1. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, dann können wir auch hier wieder mit der Serie 3 gegen 6 weitermachen. Und zwar, ja, ist es jetzt auch in den nächsten beiden Matchups so, dass unsere Lieblingsteams dort vertreten sind. Jetzt haben wir zunächst einmal die Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers. Mal kurz zu den Trail Blazers, das war nicht sehr interessant. Sie haben das zweitbeste Offensive Rating hinter den Brooklyn Nets, aber auch das 29. beste bzw. zweitschlechteste Defensive Rating hinter den Sacramento Kings. Und diese beiden Defensive Ratings sind sogar die beiden schlechtesten in NBA History. Also das ist krass, man hat eine absolut elitäre Offensive, gerade geführt durch Lillard, McCollum und Norman Powell, und eine fürchterliche Defensive. Da sind die Nuggets im Vergleich ein bisschen ausgeglichener. Man hat die siebtbeste Offensive und mit Jokic dann einen der besten Offensivspieler überhaupt und wahrscheinlich ein MVP sogar. Das Defensive-Rating war sogar besser, als ich dachte. Da ist man auf Platz 11, also einigermaßen im Mittelfeld. Und ja, wenn die Nuggets alle Spieler zur Verfügung hätten, dann würde ich sagen, wären sie hier der deutliche Favorit, aber das ist nun mal nicht so. Jamal Murray in den vergangenen Playoffs ein absoluter X-Faktor, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Aber man hat es jetzt in der Regular Season geschafft, das sehr gut zu kompensieren. Mit Leuten wie allen voran Facundo Campazzo, aber auch Mattia Morris hat viel abgenommen. Und auch PJ Doja hat dann sehr viele Minuten als Starter bekommen dadurch. Dennoch macht diese Murray-Verletzung für mich diese Serie deutlich ausgeglichener. Und ja, da habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan, hier einen Tipp abzugeben. Aber damit ich nicht immer vorlege, würde ich dir da jetzt auch erstmal das Wort geben.
Ja, dann nehme ich das sehr gerne an. Ich hau meinen Tipp noch nicht sofort raus, sondern gebe auch noch mal kurz meinen Kommentar ab. Ja, Nuggets gegen Blazers, auf jeden Fall eine sehr spannende Serie. Ich bin da ganz bei dir. Wären die Nuggets fit, würde ich sie auch definitiv als Favoriten hereingehen sehen. So ist es, finde ich, schon echt nochmal ausgeglichener. Du hast aber natürlich die Faktoren angesprochen, also besonders bei den Blazers, das ist einfach ein absolutes Offense-Team. Verteidigen tun sie eher nicht so gerne, beziehungsweise können sie wahrscheinlich auch einfach nicht so gut. Aber was ich halt auch besonders bei jetzt diesen Teams so interessant finde, ist diese Konstellation, dass du halt bei den Blazers halt auf den Backcourt-Positionen, besonders auf den Guard-Positionen, und wenn du Norman Powell noch zurechnest, auch noch einen Forward, halt eher so auf den kleineren Positionen wirklich dieses absolute Scoring hast, und jetzt auf den größeren nicht so die die Scorer von dem Herrn, sondern eher die, die wenn noch ein bisschen defensiver abliefern. Und bei den Nuggets ist es dann aber eher so, finde ich persönlich, dass du die wirklich guten Verteidiger, wie jetzt eben Aaron Gordon oder auch ein Paul Millsap, dann eher auf den großen Positionen hast. Sprich, dass die nicht unbedingt jetzt vom positionsbedingten Matchup unbedingt gegen diese Guards spielen würden. Aber ich sehe da schon fast zwingend, dass da jemand wie Aaron Gordon eventuell sogar jemanden wie CJ McCollum verteidigen muss. Einfach, weil ich nicht unbedingt weiß, ob Michael Porter das so super machen kann. Weil, ja, er hat seine Defense schon irgendwie über das Jahr verbessert. Aber weiß ich nicht, ob ich mich dabei so gut fühlen würde, ihn jetzt in das Matchup zu schicken. Ich meine, ein offensiver Schlagabtausch, den stelle ich mir sehr geil vor. Aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, wie die Nuggets das lösen werden, wird sehr interessant zu sein. Also ich meine, generell die Nuggets einfach super interessantes Team. Ich meine, wenn du mit deinem Center als Point Guard spielst, ist das schon mal eine interessante Taktik. Dazu hast du jetzt einfach Michael Porter Jr., der in diese Rolle als zweite Option jetzt reinwachsen musste. Das bislang in meinen Augen auch wirklich sehr gut getan hat. Facundo Campazzo hat jetzt deutlich mehr Spielzeit gesehen und hat das auch noch gut gemacht. Ihn finde ich auch als Guard-Verteidiger sehr gut. Er ist da wirklich ein sehr ekelhafter Verteidiger. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da CJ und Dame ganz schön auf die Nerven gehen kann. Aber wie gesagt, du brauchst halt wirklich für diesen Offensiv-Power-Backcourt bräuchtest du eigentlich noch so einen zweiten krassen Guard-Verteidiger. Und den haben die Nuggets jetzt auch dadurch, dass sie Gary Harris beispielsweise nicht mehr haben im Vergleich zum Vorjahr, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen glaube ich halt fast, dass einer der etwas größeren Spieler bei den Nuggets einen der Guards verteidigen muss. Und da muss man natürlich auch gucken, wie das so geht, wie das so funktionieren wird. So ein, dann doch nochmal ein etwas mobilerer Spieler gegen einen eher größeren, finde ich interessant. Aber generell kann man ja auch sagen, die Nuggets halt jetzt, wenn Murray ausfällt, ist schon ein ziemlich großes Line-Up. Vor allem, wenn sie dann mit jemandem wie Michael Porter auf der 2 spielen, dann ist das schon, interessant, aber da würde ich natürlich jetzt wieder den Ball zu dir zurückspielen und dich danach deiner Meinung fragen. Aber natürlich gebe ich vorher meinen Tipp ab. Hier war ich auch lange am Überlegen. Ich kann mir vorstellen, dass es echt eine ekelhafte Serie wird, aber wir haben es ja schon ein paar Mal bei Portland angesprochen. Die können Spiele wirklich, oder die können Spiele eigentlich nur gewinnen, wenn sie da den Gegner outscoren und aus der Halle ballern und einfach, nicht zu oder halt dafür sorgen, dass sie einfach mehr erzielen als der Gegner, weil über Defense gewinnt das Team jetzt nicht unbedingt. Aber ich sehe da die Nuggets einfach ausgeglichen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese Offensivpower von den Blazers irgendwie doch ein bisschen verhindern können und bin jetzt insgesamt bei einem Tipp für die Nuggets in 6.
Okay, ja, also das Problem mit den Matchups, das ist mir natürlich auch nicht entgangen. Da habe ich auch schon überlegt, wie macht man das am besten? Dennoch hat Portland ja genau das gleiche Problem. Also in Jokic kann da auch keiner verteidigen. Und wenn du dann sagst, Covington kümmert sich vielleicht um Porter Jr., dann müsste sich einer von den drei Guards auch um Aaron Gordon kümmern und das würde auch schon wieder nicht funktionieren. Also das ist so ein Problem, das haben beide Seiten letztendlich gleichermaßen. Deshalb finde ich, ist das jetzt gar nicht mal so der krasse Faktor wahrscheinlich im Endeffekt. Ich sehe die Serie sogar noch ein bisschen knapper als du. Ich habe die Nuggets in 7 hier vorne. Also schön, dass wir da mal wieder eine kleine Abweichung haben. Und da habe ich sogar mittlerweile den Eindruck, dass der allgemeine Tenor eher sagt, dass die Blazers leichte Vorteile haben. Klar haben sie natürlich die Möglichkeit, da auch über eine Serie im Schnitt 120 Punkte aufzulegen von mir aus. Aber die Defense ist so schlecht von denen. Und gerade in den Playoffs spielt die Defense ja dann auch nochmal eine etwas größere Rolle als in der Regular Season. Und ja, wie gesagt, also die Nuggets sind einfach insgesamt das ausgeglichenere Team und deshalb sehe ich sie da einfach vorne und wie gesagt, ich sag Nuggets in 7 und bin wirklich gespannt. Also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es sogar einen krassen Blowout geben wird von den Trailblazers, wo sie die Nuggets dann nochmal mit 20 weghauen. Würde mich nicht wundern, aber das werden sie nicht viermal schaffen und ich denke, da wird auch jedes Spiel verhältnismäßig viel gescored werden für Player-Verhältnisse und knapp werden die meisten Spiele wahrscheinlich auch, aber im am Ende sehe ich dann die Nuggets noch knapp vorne. Spielt letztendlich aber wahrscheinlich auch nicht die allergrößte Rolle, denn egal wer weiterkommt, in der zweiten Runde gegen die Lakers wäre für beide ohne jede Frage Schluss.
Ja, vor allem wenn du dann noch so eine, ja, wie in deinem Szenario, eine 7-Spieler-Serie in den Knochen hast, dann wird es natürlich gegen die Lakers nochmal ekelhafter, aber ich sehe da auf jeden Fall auch die Punkte, die du genannt hast. Es ist für beide Teams einfach schwierig, sich gegenseitig zu verteidigen. Wie gesagt, bei den Blazers, wenn du da eine Nacht hast, in dem Dame und CJ beide komplett heiß laufen, dann kannst du das Team gefühlt nicht outscoren und dann wird es halt schon echt schwierig. Aber wie gesagt, ich traue es den Blazers auch nicht zu, dass sie es halt so häufig schaffen, dass sie die Serie für sich entscheiden. Wie gesagt, ich traue ihnen 2 Siege zu, aber im Großen und Ganzen bin ich da auch definitiv bei den Nuggets und bin mir da ziemlich sicher, dass so ein bisschen die Tendenz jetzt auch in Richtung Portland geht, habe ich auch schon gemerkt oder jetzt auch festgestellt. Aber ich glaube, das ist irgendwie trotzdem noch so ein Ding, dass irgendwie, haben wir auch schon nach der Murray-Verletzung gesehen, dass irgendwie die Nuggets dann zu schnell abgeschrieben worden sind. Ich finde auch, hast du jetzt auch gut gesagt.
Grüße gehen raus an Andy.
Ja, nicht nur Andy, haben ja viele gesagt.
Haben ja, viele, ja, ich weiß.
Haben ja viele gesagt, dass nach der Murray-Verletzung, dass sie da die Nuggets deutlich ja, an den Boden verlieren sehen. Und du hast ihn schon angesprochen, auf ihn bin ich jetzt gar nicht so eingegangen. Du hast mit Jokic halt den sehr, sehr wahrscheinlichen MVP. Und ja, sehe ich bei den Blazers auch keinen, der ihn wirklich stoppen will. Klar, du hast halt Nurkic und ja, Covington eigentlich auch noch ein guter Verteidiger, aber trotzdem, Jokic ist so ein eigener Spieler, der einfach mit seiner Spielweise, ich weiß nicht, also ich kann es ganz schwer beschreiben, aber der Typ ist einfach super, spielt eine klasse Saison und ja, allein er als Anker des Teams wird die Nuggets, denke ich, definitiv in die zweite Runde führen.
Okay, ja gut. Also ich habe Andi jetzt gerade nochmal besonders erwähnt, da wir da auch schon ja, ein bisschen drüber gequatscht hatten. Er war jetzt auch nicht der Einzige, der gesagt hat, ja, die Nuggets könnten jetzt nach der Murray-Verletzung sogar bis ins Play-In abrutschen. Habe ich natürlich als absoluter Fanboy gesagt, nein, kann auf gar keinen Fall sein. Und habe ja sogar recht behalten. Das hätte ich so in der Form natürlich auch nicht unbedingt erwartet, aber gut. Man hat jetzt den dritten Platz auch behalten, weil die Clippers ja auch meinten, sie müssen tanken, um ja, den Lakers ein bisschen aus dem Weg gehen zu können. Und deswegen können wir auch direkt mit den Clippers weitermachen. Es sei denn, du möchtest jetzt zu Nuggets Blazers noch was loswerden. Da natürlich nicht.
Nee, wir können direkt zu den Clippers übergehen. Hast du ja auch schon angesprochen. Ja, die Clippers. So ein Team, ne?
Ja,
zählen
so
jetzt
ein Team.
Ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass die Sympathien für dieses Team nicht gerade sonderlich hoch sind. Und auch so ein Move wie jetzt, ja, dieser zum Saisonende, wo man sich mal so gedacht hat, wir spielen gegen die Oklahoma City Thunder, könnte man doch mal einfach seine ganzen Stars rauslassen und gegen dieses Team, was offensichtlich so schlecht sein möchte, wie es geht, verliert man erstmal, um halt, ja, dieses Matchup gegen die Lakers in Runde 2 aus dem Weg zu gehen. Lässt sich halt insgesamt auch drüber streiten, ob das jetzt so clever war oder eher nicht. Ich bin da tatsächlich auch eher in der Fraktion, also wenn ich gegen die Lakers spiele, würde ich eher früh gegen sie spielen wollen. Aber gut, ist ja deren Ding, wenn sie die unbedingt in den Conference Finals sehen möchten. Aber ja, da müssen sie auch erstmal hinkommen, denn es gibt ein Rematch. Und zwar treffen sie auf meine Mavs, gegen die sie auch schon letztes Jahr in den Playoffs gespielt haben. Und das ist natürlich auch eine Serie, mit der ich sehr viel verbinde, weil, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal im Pod erzählt, das Spiel war, beziehungsweise in der Serie gab es das Spiel, was mich irgendwie allgemein zum Basketball-Fan gemacht hat, beziehungsweise allgemein, ja, hooked auf Basketball gemacht hat, damals durch den Luka-Game-Winner. Und ja, im Großen und Ganzen hat sich auf jeden Fall auch nochmal was verändert im Vergleich zum Vorjahr. Aber ja, jetzt treffen sie wieder aufeinander und ja, wir haben vorhin das erste Spiel der Serie gesehen und tatsächlich hat das dafür gesorgt, dass ich hier tatsächlich mit etwas freudiger Miene in den Pott gehen konnte und wirklich nicht komplett frustriert war aufgrund von Fußball und anderen Umständen, sondern ja, Die Mavs haben das erste Spiel für sich entschieden. In Los Angeles konnten sie sich mit 113 zu 103 durchsetzen. Natürlich sehr wichtig, direkt mal das erste Spiel der Serie dann auch noch auswärts zu gewinnen gegen die dann doch favorisierten Clippers. Luka Doncic mal wieder mit einem überragenden Spiel. Auf ihn wird es natürlich auch in dieser Serie ankommen. Aber auch bei den Clippers, ihr Superstar mit Kawhi Leonard hat eine super Performance abgeliefert. Teams, die Spieler, auf die es besonders zu achten gilt. Ja, für mich eine super spannende Serie. Auch wenn da viele die Clippers deutlich vorne sehen, muss ich sagen, sehe ich tatsächlich gar nicht mal so unbedingt, also zumindest so deutlich, wie manche das darstellen. Also ich habe da schon wirklich die diversesten Tipps gesehen. Aber ich denke, hier sind wir uns definitiv am uneinigsten, denn ja, ich sehe das Ganze natürlich auch dann doch irgendwo aus der Fanbrille und deswegen setze ich hier jetzt mal einen sehr optimistischen Tipp und sage, dem Mavs gelingt die Überraschung und sie schlagen die Clippers in 7.
Okay, dann haben wir in dieser Serie tatsächlich die größte Abweichung. Aber fangen wir erstmal vorne an. Für mich sind die Clippers vom reinen Personal sowohl offensiv als auch defensiv nicht nur ein bisschen besser als die Mavs, sondern schon sichtlich besser. Sieht man auch in den Ratings, im Offensive Rating Clippers 3, Mavs 9, im Defensive Rating Clippers 8, Mavs 21. Da siehst du schon, dass es da einfach qualitativ Unterschiede gibt im Roster. Klar haben die Mavs jetzt bereits das erste Spiel gewonnen und damit auch sogar on the road gewonnen, was ja sehr wichtig ist in den Playoffs. Denn wenn du der untere Seed bist, musst du natürlich mindestens ein Auswärtsspiel gewinnen, sonst kommst du nicht auf 4 Siege bei nur 3 Heimspielen. Und ja, gerade wenn du das erste gewinnst, hast du natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr Momentum, was du mitnehmen kannst. Ich denke, der Schlüssel zum Erfolg für die Mavs wäre es dann wahrscheinlich, wenn sowohl Luka als auch Porzingis über die komplette Serie ihr A-Game bringen. Ich denke, das ist schon die Voraussetzung, damit es überhaupt spannend wird. Aber das alleine würde natürlich auch noch nicht reichen. Die Rollenspieler müssen funktionieren, was jetzt im ersten Spiel auch, wie ich finde, sehr gut funktioniert hat. Dorian Finney-Smith fand ich sehr, sehr stark in dem Spiel, genauso wie in Jalen Brunson. Da wurde sogar die nicht ganz so starke Performance von Porzingis wieder ausgeglichen. Auf der anderen Seite, bei den Clippers, Kawhi Leonard, bockstark, Paul George, erst im vierten Viertel so richtig gut. Ja, also es ist eine Serie, ich finde, auf dem Papier, ich habe die Ratings auch vorgelesen, und wenn man sich die Roster anguckt, dann spricht es schon eine relativ deutliche Sprache, aber ganz so krass sehe ich es dann auch nicht, wie man jetzt meinen könnte. Auf beiden Seiten, sowohl offensiv als auch defensiv, die Clippers dann schon ohne jede Frage mit Vorteilen, auch in der Tiefe sind sie wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich würde mich auf jeden Fall der allgemeinen Meinung anschließen, dass die Clippers die Serie gewinnen. Aber irgendwie 4-0 auf 4-1, was ich da teilweise irgendwo gelesen habe, sehe ich da nicht. Ich habe die Clippers jetzt in 6 vorne.
Okay, da dann auf jeden Fall die größte Abweichung, aber das habe ich mir vorab auch schon gedacht. Wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall auch die Fanbrille ein bisschen auf, gestehe ich ganz offen und ehrlich, aber ja, dadurch, dass ich jetzt auch schon die Eindrücke vom ersten Spiel gesehen habe, muss ich sagen, also die Mavs sind definitiv kein leichtes Matchup für die Clippers und ich glaube, es wird allgemein viele freuen, wenn die Clippers ein bisschen jetzt durch diese Aktion ein bisschen auf die Schnauze fliegen würden, aber nee.
Ja, mit Sicherheit.
Du hast ja jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, jetzt unbedingt bei den Clippers, so Sachen, ob die in der Tiefe und so besser sind, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so sehr beurteilen. Dazu habe ich tatsächlich die Clippers in dieser Season auch gar nicht mal so häufig verfolgt. Aber natürlich haben sie mit Kawhi Leonard einfach einen unfassbaren Spieler, der, also was er auch heute wieder abgeliefert hat, das ist einfach absolut elitär, was er dir da an beiden Enden des Feldes liefert. Das ist einfach absolut krank. Und er macht es halt einfach wieder eigentlich auf seine unauffällige Art und Weise und dann packt er halt zwischendurch mal eben so Maxi aufs Poster.
Rest in Peace.
Ja, wirklich. Keine schöne Szene für den Deutschen, aber ja, die Clippers haben dann danach ja auch wieder ein schönes Bild abgegeben in ihrer typischen Überheblichkeit. Aber im Endeffekt, wenn man auf den Boxscore geguckt hat, stand dann am Ende doch der Sieg der Mavs. Und ich fand, der stand auch ja, schon irgendwo verdienter, weil ich finde wirklich, die Mavs haben trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert. Und das, obwohl Luka beispielsweise im vierten Viertel selbst gar nicht mehr ja, der Scorer war, sondern dass da auch wirklich, wie du angesprochen hast, die Rollenspiele auch funktioniert haben. Und das muss ich auch wirklich sagen, funktioniert jetzt bei den Mavs mittlerweile richtig, richtig gut. Maxi hat jetzt in dem Spiel in meinen Augen ein bisschen überraschend gestartet, kam jetzt erst gerade aus einer Verletzungspause zurück, hatte natürlich direkt erstmal dann die undankbare Aufgabe, einen Kawhi zu verteidigen, was halt einfach, ja, schon schwierig ist und kann man ihnen auch einfach keinen Vorwurf machen, weil verteidige mal Kawhi Leonard, das ist gar nicht mal so einfach. Aber ansonsten, du hast ihn schon erwähnt, Dorian Dodo, Finney Smith spielt eine überragende Saison, war schon immer ein sehr guter Verteidiger, aber dass der jetzt auch ja, sich mittlerweile offensiv deutlich mehr zutraut, auch einfach mal den Dreier nimmt, das ist einfach sehr gut. Tim Hardaway Jr., dem mangelt es eh nicht am Selbstvertrauen, der drückt einfach mal ab und ja, mittlerweile fallen die Würfe auch sehr regelmäßig, was mich sehr freut. Und Jalen Brunson hast du angesprochen, super Mann von der Bank, also was der dann teilweise für eine Energie bringt und dann auch, was man sagen muss, also die Clippers haben es ja auch in diesem Matchup gegen Luka dann häufig mal mit den Doppeln versucht und wenn Luka dann den Ball trotzdem los wird und an den Brunson oder so bringt, dann haben die Mavs bewiesen, dass sie diesen Vorteil auch ausspielen können. Von daher, also ich sehe da auf jeden Fall, also von den Rollenspielern sehe ich die Mavs gut aufgestellt und dann hast du es natürlich angesprochen, der X-Faktor eigentlich in der Serie ist KP. Und ja, Porzingis, Regular Season wieder irgendwie typisch Porzingis, viel verletzt, verpasst und wenn er da war, dann auch irgendwie im Schatten von Luka und dann ist er auch irgendwie nicht der Typ, der sich so in den Vordergrund stellt, sondern ja, keine Ahnung, er wirkt dann immer so ein bisschen abwesend oder denkt sich so, ja komm, dann lass halt Luka machen. Da muss wirklich von ihm ein bisschen mehr kommen, aber ich traue ihm das auch definitiv zu und ich hoffe auch, dass er es macht, weil ich finde eigentlich so, wenn jetzt nicht unbedingt Kawhi gegen Porzingis gespielt haben sie jetzt, finde ich, gar nicht mal so die Superverteidiger gegen ihn. Klar, Zubac und Ibaka sind körperlich schon, können sie sehr robust dagegen halten, aber selbst über die kann einfach so ein unfassbar Riese wie Porzingis eigentlich drüber werfen. Muss ich nur mal auch zutrauen. Das ist halt echt bei ihm so ein bisschen das Ding. Also da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen von ihm, dass er auch mal ein bisschen übernehmen kann, wenn dann beispielsweise mal Luka auf der Bank sitzt. Weil, das finde ich halt mal auch ein bisschen jetzt in dem Spiel gemerkt, dass Luka gegen Ende dann doch schon ein bisschen die Puste vielleicht auch mal ausging. Das sind halt so Sachen, an denen müssen die Mavs arbeiten. Aber ich traue es ihnen wirklich zu. Also, klar, die Clippers sind ultra schwer. Also, die in Runde 1 sind natürlich ein super schwerer Gegner. Du hast einfach mit Kawhi Leonard einen absoluten Superstar der Liga, in meinen Augen. Ja, Top 3, Top 5 Spieler der Liga, definitiv. Das hast du mit Paul George, ein Coaster, der eigentlich auch eine sehr unterschätzt gute Season spielt. Dazu haben sie sich jetzt mit Rajon Rondo auch nochmal endlich einen Point Guard gesichert, der jetzt auch im letzten Spiel, nachdem er reingekommen ist, immer für ordentlich Alarm gesorgt hat. Von daher, natürlich sind die Clippers sehr, sehr schwierig zu bespielen. Und ich kann es auch definitiv nachvollziehen, dass viele sie als Favoriten sehen. Find halt dann diese Tipps wie, ja, wie du auch schon gesagt hast, Clippers in 4 oder Clippers in 5, die finde ich ein bisschen hart, kann ich mir jetzt auch, also Clippers in 4 ist schon wieder nicht möglich, aber wie gesagt, das finde ich ein bisschen überzogen. Denn Clippers in 6 Tipp ist natürlich möglich, aber ja, muss man einfach mal gucken. Aber ich sehe da wirklich, natürlich auch unter anderem bedingt durch die Fanbrille, ich sehe da die Mavs das Ding irgendwie holen und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und natürlich auch die Clippers, die können gerne mal auf Schnauze fliegen.
Ja, muss halt einfach gucken. Also der Supporting Cast von den Mavs war heute extrem stark. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch unbedingt so viel Luft nach oben haben, aber ich denke, das ist schon somit das Beste, was du von denen irgendwo kriegen kannst. Und dann ist eben die Frage über eine 7-Spiele-Serie oder bis zu 7 Spiele. Wie ist das, wenn du als Clippers-Team auch zwischen den Spielen die Möglichkeit hast, eben Anpassungen vorzunehmen? Und vielleicht das andere, ein oder andere Matchup zu korrigieren. Also da weiß ich nicht, ob man das tatsächlich über die ganze Serie so sehen kann. Deshalb ja, sehe ich es dann schwierig. Also klar ist es extrem wichtig jetzt gewesen für die Mavs, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und ich denke, von den ja, 3 Heimspielen, die man dann noch haben kann, sollte man auch noch 1 auf jeden Fall gewinnen. Und ich denke, ja, wenn du dann so in Summe auf 4-2 für die Clippers kommst, dann ist das schon irgendwo vertretbar. Klar ist bei denen auch vielleicht wieder so ein bisschen die Problematik. Vom Roster her sind sie natürlich sehr gut, aber wie funktioniert man als Team? Letztes Jahr in der Serie gegen die Nuggets hat man irgendwann das Gefühl, dass auch Coach Doc Rivers dieses Team einfach komplett verloren hatte. Und untereinander soll es ja auch verschiedene Diskrepanzen gegeben haben. Da weiß er halt nicht, ob das dieses Jahr vielleicht auch wieder in einer ähnlichen Form eintreten könnte. Du hast jetzt mit Tyronn Lue einen Coach, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er ja sehr gut darin ist, Teams zu bauen, also dass man da eben auch charakterlich sehr gut zusammenpasst. Allerdings ist Tyronn Lue dann auch ein Coach, der, ohne ihn da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der Coach, der jetzt das höchste Basketballverständnis hat. Also, ja, wie gesagt, ohne ihn da jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, aber ich denke, da gibt es dann doch auf anderen Trainerposten dann noch an ganz andere Kaliber, zum Beispiel auch ein Rick Carlisle, den ich, was jetzt so spielerische Elemente, was das angeht, dann doch deutlich besser sehe als ein Tyronn Lue. Deshalb weiß ich halt nicht, wie viel Einfluss er tatsächlich auf die Plays hat oder ob er vielleicht auch sehr viel Kontrolle dann an Kawhi und PG abgibt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, wie gesagt, auf dem Papier, was das reine Personal angeht, sehe ich dann doch so krasse Vorteile bei den Clippers, dass ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass sie tatsächlich in der ersten Runde ausscheiden. Und um jetzt nochmal das Thema aufzugreifen, was du schon gesagt hattest, man wird es als Fan, wenn man jetzt nicht gerade Clippers-Fan ist, denen vielleicht auch ein bisschen gönnen für diesen Move am Ende der Regular Season, dass man da vielleicht einen für auf den Sack bekommt. Ja, würde ich mich jetzt auch nicht ausschließen. Also ich fand es auch irgendwie merkwürdig. Und ich wette auch gesagt, je früher man auf die Lakers trifft, desto besser ist es für das eigene Team. Andersrum als neutraler Fan, ein Battle of LA möglicherweise in den Western Conference Finals zu sehen, ist auch relativ charmant. Ja, aber gut. Im Endeffekt, alte Sportweisheit, wenn du einen Titel gewinnen willst, musst du einfach jeden schlagen und das, dann ist auch egal wann. Von daher sollte das jetzt auch nicht die allergrößte Rolle spielen. Dennoch, um jetzt nochmal final auf diese Serie zurückzukommen. Die Mavs haben einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Der musste wahrscheinlich sogar schon kommen im ersten Spiel, um eine Chance zu haben. Man hat sehr gute Ansätze gezeigt. Also ich war positiv überrascht von diesem Team. Dennoch habe ich eben schon so ein paar kleine Zweifel, dass man diese Leistung von heute dann auch über die komplette Serie bestätigen kann. Das ist bei den Clippers ein bisschen anders. Den traue ich da dann doch einfach auch mehr Konstanz zu. Und ja, deswegen gehe ich dann in der Serie doch mit den Clippers.
Ja, ist ja auch absolut in Ordnung, dass wir uns da mal vom grundsätzlichen Tipp da auch mal auseinandergehen. Wie gesagt, wären die Mavs jetzt nicht unbedingt mein Favorite-Franchise, weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt auf sie tippen würde, aber so, ja, würde ich ihnen da auf jeden Fall den Einzug in die zweite Runde zutrauen. Und ja, genau. Ansonsten fand ich deine Weisheit auf jeden Fall auch sehr schön. Wenn du gewinnen willst, musst du jeden schlagen. Sollten sich die Clippers auch vielleicht mal hinter die Ohren schreiben. Ja, aber ansonsten so viel zu der Serie. Damit wären wir durch. Hätten wir
Damit wären wir durch, ja.
alle 8 Matchups angesprochen.
Ja, jetzt wäre die Frage, wollen wir vielleicht schon so einen kleinen Ausblick auch noch auf weitere Runden geben oder wollen wir es erstmal dabei belassen und das dann zu gegebener Zeit nachholen?
Ach, ich würde sagen, darüber können wir reden, wenn es soweit ist. Da
Wenn
brauchen
es
wir.
soweit ist, okay, perfekt.
Genau, also und ansonsten wäre es das jetzt von meiner Seite erstmal.
Möchtest du noch mal über Fußball reden?
Ja, also wenn du noch so 3, 4 Stunden Zeit hast.
Nein, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Nee,
Aber auch
das.
unabhängig von der Uhrzeit hätte ich jetzt keinen Bock, hier über Fußball zu reden.
Ja, vielleicht ja nochmal zu späterer Stunde. Wie gesagt, ja. Sehr schwieriger Tag heute irgendwie für mich, trotz Sieg von den Mavs in den Playoffs. Hätte ich so auch nicht gedacht, dass es so kommt, aber das war auch heute irgendwie alles ein bisschen ungünstig. Aber gut. Vielleicht.
Egal, wollen wir jetzt nicht zu krass vertiefen, glaube
Ja,
ich.
vielleicht redet man nochmal wann anders über Fußball, aber ja.
Oh, nein, ich denke nicht.
Ich denke doch, aber egal. Ja, dann wäre es das ansonsten von meiner Seite für diese Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei allen Zuhörern fürs Dabeisein. Ja, auch dadurch, dass wir jetzt mal eine Woche nicht für euch im Podcast-Game da waren. Wie gesagt, dafür haben wir eine kleine Entschädigung auf YouTube gebracht. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten auch wie immer der Verweis auf Instagram. Folgt uns da gerne. Ihr findet uns unter @aufeinkortpod. Könnt da sehr gerne auch mit uns interagieren. Uns da eure Meinungen zu, ja, jetzt zum Beispiel auch unsere Tipps geben. Oder ihr könnt uns auch gerne eure Tipps dazu geben, wie ihr manche Serien hier seht. Und ja, das wär's dann von meiner Seite. Und dann wird mir wieder nur übrig bleiben, mich für diese Woche zu verabschieden. Freut mich, dass ihr dabei wart. Und die letzten Worte sind wie immer bei Tim. Macht's gut, haut rein und ciao.
Ja, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass wir auch hier die Rollen tauschen und du eigentlich das letzte Wort hättest dieses Mal. Aber egal, nehme ich auch so. Ich bedanke mich auch natürlich wieder dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch ja mal wieder zugehört habt bei unserem wöchentlichen NBA-Plausch. Ja, dass es letzte Woche ausgefallen ist, tut mir natürlich sehr leid. Lag dann im Endeffekt auch an mir. Aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall besser. Wir sind auf jeden Fall auch sehr heiß auf die Playoffs. Das seid ihr hoffentlich auch. Jetzt gerade auch in der ersten Runde gibt es da teilweise Tipp-Off-Zeiten, die für uns Europäer doch sehr angenehm sind. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal absolute Empfehlung. Schaut euch die Playoff-Spiele an. Wenn es mal zeitlich nicht passt, dann natürlich auch super gerne im Real Life versucht mit uns zu interagieren. Da freuen wir uns sehr rüber. Und ja, dann bleibt mir auch nur zu sagen, hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder die nächste Folge von unserem kleinen Basketball-Talk. Und dann würde ich auch sagen, das war's von mir. Bis dann. Ade. Tschüss.